Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Und mit mir am virtuellen Tisch sitzt der charmante, intelligente, gut aussehende und gerade nochmal die Grenzlinien überprüfende Chris.
Das musst du sie wieder verraten, ne? Ja, hallo.
Und wann und wo auch immer ihr uns zuhört, begleite ich euch jetzt auf eine neue Folge, wo ich mal wieder unterwegs war. Und natürlich muss ich das verraten, ich baue immer alles in die Anmoderation ein, was gerade so passiert.
Ja, ich will das kurz erklären. Bitte. Du hast nämlich in einer anderen Episode mal über Konstanz gesprochen und hast gesagt, das sei in Deutschland. Und ich habe mich während dieser Episode nicht dazu geäußert, weil ich so dachte, wenn du jetzt was sagst, dann trittst du auf jeden Fall in den Fettnapf, weil ich Konstanz immer zur Schweiz hinzugezählt habe. Und jetzt habe ich nochmal gerade geguckt, ob Konstanz wirklich in Deutschland liegt und habe die Grenze gesucht. Und du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass die ja durch Konstanz läuft. Und dann habe ich es auch gesehen. Das war mir zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht gewusst.
Mir war es auch vor Ort tatsächlich nicht so bewusst. Also einmal Konstanz am Bodensee, war wunderschönes Wetter, tolle Gegend, kann ich jedem nur empfehlen. Ich bin über Zürich reingefahren und die andere Hälfte von Konstanz Kreuzlingen liegt tatsächlich in der Schweiz und wir waren mit dem Kongress so nah dran, dass wir morgens, oder ich habe das zumindest gemacht, Lars Krüger war auch da, der ist vor mir joggen gegangen, der hat den Sonnenaufgang geguckt, bei mir war es schon hell. Da läuft die Grenze quer durch die Stadt und die haben da auch so eine kleine Ausstellung, so ein Mahnmal, weil die Grenze mehrfach bewegende Zeiten hinter sich hat, also einmal bei den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten Dekaden und Jahrhunderte, aber auch insbesondere während Corona muss das da auch nochmal ein ganz besonderes, bedrückendes Flair gewesen sein. Dass, da kann man ja, wie gesagt, du läufst einfach eine Straße und bist im anderen Land und das wurde dann einfach nochmal dicht gemacht damals zu dieser Zeit. Das sollte man sich mal angucken. Das ist, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Aber wir waren aus einem ganz anderen Grund vor Ort.
Na, erstmal warst nur du vor Ort. Ich war nicht da. Sonst hätte ich es gewusst, wo Konstanz liegt. Und hätte das wahrscheinlich auch als sehr interessant empfunden. Anderes Thema, aber ich finde Grenzen grundsätzlich total Mist und frage mich, warum man, wenn man schon eine Stadt ist, dann da rein auch noch eine Grenze ziehen muss, wenn sie doch für die Anwohner vielleicht gar nicht existent ist, außer dann natürlich zu Ausnahmezeiten wie Corona. Aber das ist ein anderes Thema. Du warst alleine da. Was hast du da gemacht?
Ich war eingeladen auf dem Konstanter Symposium für interprofessionelle Intensivmedizin und Intensivpflege, durfte einen Delir-Vortrag halten. Auf ganz herzliche und besondere Einladung von der lieben Katharina, die wir auch gleich hören werden. Die hat das zusammen mit Professor Dr. Wolfgang Krüger organisiert und hatte hier neben dem interprofessionellen Teil, den es da schon immer gab, jetzt nochmal ein Pflegesymposium drangehangen. Und das muss man erklären an der Stelle. Also es ist ja schon immer so gewesen, dass wir irgendwie so ein Pflegesymposium als Anhang zu anderen Kongressen hatten. Hier war man die letzten Jahre sehr interprofessionell unterwegs, hat dann aber wieder festgestellt, na, wir brauchen trotzdem unseren eigenen Slot und da hat man tatsächlich es der Katharina möglich gemacht, ganz eigen und selbstständig Themen, Menschen zusammenzustellen und das hat sich wundervoll da zusammengefügt in einer sehr familiären Atmosphäre mit tollen Themen, mit tollen Referenten, sie kamen auch aus ganz Deutschland, aus Europa da reingeschneit, da waren ECMO-Themen, da war Delir dabei, da war ja, Zukunftsthemen mit dabei, da waren auch Betrachtungen der Neurowissenschaft, die ich so noch nicht gehört habe und ich bin da sehr, sehr neugierig, was wir da nächstes Jahr machen, das findet auch wieder statt, das ist ein bisschen schwierig gewesen, das wird uns gleich Katharina auch erklären, weil tatsächlich die Compliance- und Transparenzrichtlinien es manchen Firmen verbieten, so etwas zu unterstützen, nur weil es die falsche Stadt ist, also im Sinne von, das ist zu schön am Bodensee, da kommen ja keine Menschen hin, um sich fortzubilden, die würden sich ja nur anmelden und laufen durch die Stadt. Ich kann live berichten, der Saal war voll und zwar auch bis zur letzten Minute und das lohnt sich einfach da nochmal hinzufahren.
Ich frage mich sowieso immer, warum sind diese Intensivsymposien eigentlich immer an so extravaganten Orten, sofern man das so sagen kann. Also wir haben jetzt Konstanz auf der einen Seite, aber Sylt auf der anderen Seite. Warum ist das nicht mal in, keine Ahnung, in Bonn?
Oh, das ist ein schwieriges Thema. Also wir haben jetzt hier die extravaganten Orte, wo wir mit dem Mikrofon dabei waren. Es gibt natürlich auch die ganz normalen Orte, Solingen, Bochum, Ich würde Berlin auch als normal zählen. Wir haben in Köln tatsächlich auch etwas. In der Nähe von Bonn haben wir jedes Jahr Ende Januar, der letzte Freitag im Januar, den GFO-Tag, die Hennefer-Intensivtage. Da kann ich auch einfach nur für werben, da vorbeizuschauen. Auch immer 200 Leute von der Pflege für die Pflege. Ich glaube aber auch, wir haben ja auch in Garmisch noch einen Intensivkongress, den man als extravagant bezeichnen kann, dass man ja ruhig das Schöne mit dem Nützlichen verbinden kann. Und warum nicht, ich sage jetzt mal Donnerstag, Freitag auf Fortbildung und Samstag, Sonntag mit der Familie noch ein bisschen was dranhängen. Wenn man das klar trennt, ist das doch vollkommen in Ordnung, finde ich.
Ja, ja, gut. Also ich meine, muss ja auch einen Ausrichter geben, der dann sagt, wir machen das jetzt in Konstanz. Aber gut.
Genau. Das ist dort tatsächlich von der Klinik selber organisiert. Der Wolfgang Krüger und die Katharina sind die Ausrichter. Die haben eine Kongressorganisation als Firma mit reingeholt, die da so ein bisschen die Logistik machen. Die haben auch ein sehr, sehr breites Komitee. Da sind Arnold Kaltwasser, Rolf Dupp, Denise Schindele, Tillmann Müller-Wolf von der Pflege mit drin. Da sind aber auch Mediziner wie der liebe Alexander Brinkmann mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Und die machen da schon ein sehr solides Programm. Also das macht Laune, auch nochmal vorbeizufahren. Und Konstanz, ja, also so extravagant ist es da nicht. Das klingt immer nur so.
Hallo, die haben eine Grenze in ihrer Stadt.
Ja, da muss man hinfahren, sich das anschauen. Das haben andere Städte auch.
Istanbul, mehr kenne ich nicht.
Es gibt hier ein paar Orte in Belgien oder Niederlande, da läuft die deutsch-belgische, niederländische Grenze durch Orte durch.
Ein Leben ohne Grenzen wäre ein schöneres Leben, wirklich.
Das stimmt, da stimme ich dir zu. Aber um jetzt mal grenzenlose Freiheit zu genießen, hört euch die liebe Katharina an und dann direkt im Anschluss Marina Uffelmann, stellvertretende Sprecherin der Sektion Intensivmedizinische Frühreha, ehemals Netzwerk Frühmobilisation, also ist der Konterfei von Peter. Sie kommt aus München, sie steht wie keine andere für die Angehörigenintegration aus verschiedenen Blickwinkeln und wird uns da auch in ihren Vortrag und in ihre Welt abholen. Aber sowohl Marina als auch Katharina, sie werden euch einfach umarmen mit ihrer Herzlichkeit und wer sie persönlich kennenlernen möchte, auf einen der Kongresse oder auch bei ihnen zur Hospitation, ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Seid neugierig drauf und sagt uns hinterher, wie es euch gefallen hat. Genau, stell dich doch den Hörenden einmal vor. Wer bist du? Was machst du normalerweise, wenn du hier nicht am See sitzt? Und wieso sitzen wir eigentlich am See?
Okay. Ja, hallo, mein Name ist Katharina Gerwig. Ich bin die pflegerische Leitung der Intensivstation hier am wunderschönen Klinikum Konstanz am Bodensee. Und wir sitzen jetzt hier, wie schon gesagt, bei 18 Grad strahlen Sonnenschein, weil ich und mein Chefarzt Wolfgang Krüger einen Intensivkongress hier am Bodensee veranstalten, heute zum 16. Mal. Und ich persönlich heute zum zweiten Mal das Pflegesymposium und deswegen haben wir uns hier heute getroffen.
Genau, du hast mich freundlicherweise eingeladen.
Richtig.
Zu einem Thema, wo du dich eigentlich selber auch ganz gut auskennst.
Ja, Delir.
Delir. Was ist beim Delir denn so deine Erfahrung, beziehungsweise wo liegt dein Schwerpunkt?
Mein Schwerpunkt beim Delir ist es vor allem die Angehörigenintegration, weil wir einfach gemerkt haben, auf Intensivstationen, wenn wir die Angehörigen viel mehr mit einbeziehen, ist das Outcome aus diesem Delir deutlich besser. Die Patienten werden ruhiger, weil sie einfach vertraute Personen um sich herum haben.
Jetzt ist Outcome schon fast ein wissenschaftlicher Begriff. Bist du dabei, das zu evaluieren?
Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich bin ich dabei. Jetzt nicht auf ganz hohem Niveau, aber ich möchte gerne meine Masterarbeit darüber schreiben, mit aber schon natürlich bekannten Studien. Also ich evaluiere nicht selber was, sondern ich beziehe mich schon auf vorhandenen Studien, aber ich finde das schon einfach ein sehr interessantes Thema.
Master ist doch schon ein gehobenes Niveau und die Veröffentlichung, die man daraus ziehen kann, ich bin sehr gespannt. Da wird doch bestimmt was Gutes draus werden.
Das denke ich auch, auf jeden Fall.
Wenn du dich jetzt nicht um Delir und Angehörige kümmerst, du hast gesagt, du bist Stationsleitung hier in Konstanz, das ist ja jetzt nicht weit von der Schweiz weg. Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, hier Personal zu bekommen, frage ich mal ganz frech, weil die Bezahlung ist ja 500 Meter weiter
ja,
anders.
Das ist natürlich schon ein großes Thema, deswegen versucht man natürlich mit anderen Inhalten zu locken, wie natürlich, ich meine, Dienstplanwünsche, das ist schon ein Thema, was die Schweizer noch nicht immer so ganz integriert haben.
Ach echt? Ich dachte, da ist immer alles besser.
Nein. Nein, das ist einfach nicht so. Familiendienste bieten wir an, natürlich nicht groß gefächert, aber in Einzelfällen, um natürlich auch die Personen zu halten. Wir versuchen immer relativ viele Leute in die Fachweiterbildung zu schicken. EMC-Weiterbildung kam mit dieses Jahr das erste Mal. Wir versuchen viele Fortbildungen anzubieten oder machen auch selber viele Fortbildungen. Jede Stationsbesprechung bei uns hat einfach 15 Minuten Fortbildungsthema vorab. Genau, einfach solche Kleinigkeiten, um versuchen, das Team zu halten.
Und was habt ihr so an spezieller Intensivpflege oder beschreibt mal eure Station? Wer liegt da so an zu versorgenden kritisch kranken Personen?
Wir sind eine interdisziplinäre Intensivstation, also wir haben ein relativ großes Spektrum bis auf große Neurochirurgie und ECMO. Das machen wir nicht. Wir haben 22 Betten, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir fahren leider gerade nur 15 Betten aufgrund vom Personalmangel. Mhm. Davon sind 6 bis 8 Intensivbetten und der Rest ist EMC. Dann haben wir die Stroke Unit noch bei uns, wo wir gerade auch wieder eine Rezertifizierung anstreben. Wir machen Dialyse selber, Beatmung ist klar.
Ja. Das klingt vielfältig und wenn jetzt Angehörige, du hast ja gesagt, das ist so dein Herzensthema auch beim Delir, das heißt, ihr müsst euch ja irgendwie auch um Angehörigenkonzepte kümmern und habt ihr es schon so weit, dass ihr offene Intensivstationen, Besuchszeiten habt?
Ja, das haben wir tatsächlich schon länger, seit 2 Jahren haben wir offene Besuchszeiten. Das dauert aber, also nur weil ich auch als Leitung immer versuche, neue Konzepte ins Team zu bringen, heißt nicht, dass die immer so umgesetzt werden.
Das stimmt.
Ne? Also das dauert also bestimmt ein Jahr, also das ist auch ein relativ guter Maßstab, was von anderen Kliniken hört. Aber ja, wir haben offene Besuchszeiten, auch Kinder sind bei uns herzlich willkommen. Es gibt immer noch so einzelne Leute, die es nicht immer so gerne möchten, aber das ist einfach wahrscheinlich auch der Ursprung, weil es früher immer so gemacht worden ist, auch wenn der Spruch nicht schön ist, da muss man dran arbeiten.
Das stimmt, ich habe heute Morgen noch so ein bisschen auch für Vorbereitung für morgen mal eben schnell die Suchmaschinen bemüht und das Erste, was mir aufgefallen ist, also Kinder, hört gerne in die Folge mit Maria rein. Ja. Da haben wir ja hervorragend drüber gesprochen, aber heute in den Suchmaschinen, ich habe eingegeben Angehörige, Intensivstation und der dritte Treffer war von Helios, schaut bitte selber und es war als Headline, warum das für Kinder schädlich ist. Und ich dachte so, was soll diese Überschrift? Die haben es natürlich nachher im Text ein bisschen relativiert, haben sich leider nicht auf unsere Arbeiten bezogen, sondern so auf Hörensagen. Aber es ist nach wie vor viel Meinung, obwohl wir ja, und das ist ja auch beim Deli oder bei anderen Themen so, uns auch pflegewissenschaftlich weiterentwickeln und nicht nur Meinung, sondern Wissen haben.
Ja.
Hast du neben, das haben wir schon immer so gemacht, noch eine Erklärung dafür, warum sich diese Wissenschaft in der Pflege bei uns im Moment noch nicht so richtig durchsetzt? Wir hatten heute Morgen ja auch einen Vortrag, eine Fachweiterbildung, ja, nein. Im Grunde ist ja die Fachweiterbildung auch noch nicht wissenschaftlich wirklich evaluiert in so einem RCT oder so.
Also das größte Problem, was auch ich hatte, ich bin die Erste bei uns am Klinikum Konstanz, die jetzt ihren Bachelor dann Ende des Jahres in Pflegewissenschaft abschließen wird, war immer das Thema, oh, dann bist du weg vom Bett. Das Thema hatten wir heute
genau,
auch.
Genau, genau, richtig.
Das ist aber gar nicht so. Also ich habe 2 Tage in der Woche Büro und den Rest fülle ich mit Diensten aus. Klar, manchmal sind es auch 3 Tage, manchmal ist es halt so. Aber das ist einfach nicht so, sondern wir haben ein Qualitätsteam zum Beispiel und ich bringe halt meine wissenschaftliche Perspektive mit rein. Wo finde ich denn Studien? Weil es ist einfach so, viele Sachen können wir halt auch nur umsetzen, wenn wir es mit Studien belegt haben. Nur weil die Schwester, die schon seit 30 Jahren bei uns auf Station ist, das schon immer so richtig gemacht hat, heißt es nicht, dass es auch wirklich richtig ist.
Seht mal bei einem Algorithmus Augenpflege, da 30 Jahre Wischrichtung falsch. Lars Krüger, Arbeitskollegen haben es rausgefunden. Und trotzdem geht es ja nicht darum, dass die Studierten naseweiß da mit dem Rohrstock stehen und den Oberlehrer spielen.
Genau.
Wir sind ja die Brücke zwischen Theorie und Praxis und auch die Pflegefachperson, die 30 Jahre am Bett steht, hat ja durch Bauchgefühl und Intuition durchaus Erfahrung.
Sehr viel, ja.
Und wir können dann durch solche Fragestellungen, die ja wichtig sind, dann in die Datenbanken gehen und schauen, was gibt es dazu und wenn nicht, können wir andere animieren, das zu entwickeln.
Auch den Blickwinkel einfach nochmal anders. Wir sehen das nochmal ein bisschen anders aufgrund von der Datenlage.
Du lernst Dinge anders zu sehen, du lernst anders zu denken. Juristen sagen ja auch immer, bei der juristischen Ausbildung lernst du nicht Jura, sondern du lernst anders zu denken. Und ich glaube, das ist bei der Wissenschaft bei uns auch so. Du kriegst eine andere Denke auf einmal.
Das stimmt. Also das wird auch sehr deutlich.
Jetzt hast du hier das Symposium so ein bisschen mitorganisiert.
Ja.
Pflege ist integriert. Trotzdem habe ich gesehen noch so ein bisschen ein Satellit, obwohl da steht interdisziplinär, interprofessionell, eigenes Pflegesymposium. Hat das einen besonderen Grund? War das jetzt aus Platzgründen oder ist es noch so, dass dir gesagt wurde, macht mal euers für euch?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin ja noch nicht so lange mit Herrn Professor Krüger. Also ich mache jetzt nicht 16 Jahre schon das Symposium, sondern erst seit 3 Jahren. Und ich habe einfach gemerkt, es waren doch sehr immer, klar, ärztelastige Themen. Aber durch das Studium, dadurch, dass ich auch selber auch viel auf Kongresse gehe, habe ich ja auch mein eigenes Netzwerk aufgebaut. Und habe ich gesagt, komm, ich möchte einfach mein eigenes Pflegesymposium, auch hier die Leute in der Region auch so ein bisschen mit ranzunehmen. Das heißt auch die Österreicher, das heißt auch unsere Schweizer Nachbarn, aber natürlich auch hier unsere Leute, Klinikum Konstanz, Klinikum Sing, um so ein bisschen in die Zukunft zu blicken.
Zukunft, also wir machen es ja bei der internistischen Fachgesellschaft so, wir unterscheiden gar nicht mehr zwischen Arzt- und Pflegesymposium, das haben wir am Anfang auch, das hat ein bisschen gebraucht.
Ja.
Nachher wirklich integrativ zu sein, wie es auf Station ist, dürfte der nächste Schritt sein, vielleicht auch für hier. Ein paar Sachen werden immer rein pflegerisch sein, genauso wie rein ärztlich.
Genau.
Ich sage mal, was sollen wir jetzt mitreden bei der T2, T3 Zellenmembranaktivität? Das habe ich jetzt pflegerisch wirklich nichts beizutragen. Aber die kleinen Sachen sind ja manchmal das Wichtige. Und du hast gesagt, Angehörige sind wichtig, ihr habt eine offene Kultur, ihr habt Kinder, du gehst mit Delir dahin. Gibt es denn auch regionale Besonderheiten? Ich meine, wir sind hier irgendwie im tiefsten Schwabenland. Ich sehe da hinten die Berge. Wir sind in der Nähe von der Schweiz. Gibt es Dinge, wo du sagst, neben der Wissenschaft muss ich auch die lokalen Aspekte irgendwie mit einfließen lassen? Dass irgendwas Besonderes ist an Sprache oder dass man auch sagen muss, Leute aus einem bestimmten Bereich, wenn die hier kommen, muss ich anders abholen und erklären?
Nee, kann ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Ich habe früher in Freiburg gearbeitet.
Ja. Ist ja auch Baden-Württemberg.
Stimmt. Ich habe in Celle gelernt, auch da war das nicht anders. Das ist Niedersachsen. Nee, ich meine, man hat ja schon die Dialekte, aber die hast du ja überall.
Die hast du überall,
nee,
genau.
Nee, kann ich jetzt nicht.
Finde ich auch ganz wichtig. Also es gibt ja manchmal dieses geflügelte Ihr mit der Wissenschaft, aber hier bei uns ist das jetzt ganz anders. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen rumreist, Du hast jetzt gesagt, du kommst gebürtig, also vom Lernen her aus Celle, Freiburg und hier. Mir geht's ähnlich, ich bin auch viel unterwegs. Im Grunde kann man diese Sachen darauf runterbrechen, dass sie überall funktionieren. Und natürlich, du musst sie an die lokalen Gegebenheiten auf Station vielleicht nochmal ein bisschen anpassen, musst
das
die Leute
stimmt,
anders
ja.
abholen.
Ja.
Du gehst auf die persönlich zu und du kannst auch nicht einen Roboter hinstellen, um Besucher an der Schleuse abzuholen.
Nee, das geht nicht. Das muss schon persönlich erfolgen.
Genau.
Obwohl das, glaube ich, in Zukunft überdacht wird.
Ja?
Ja, glaube ich schon. Bei uns ist es auch so, wir haben eine Stationssekretärin, die nimmt.
Das war kein Roboter.
Nein, das noch mal zu Ende reden.
Ist ja gut.
Nimmt die Telefonate entgegen und sagt, ja, zu wen möchten Sie, kommen rein, setzen sich noch hin. Ich denke, dass es irgendwann dann tatsächlich auch ein Roboter machen könnte, solche Aufgaben. Aber die Angehörigen ins Patientenzimmer begleiten, sollte schon noch Pflege, also von menschlicher Person, passieren. Da gibt es ja auch in gewissen Situationen auch eine Vorbereitung.
Ich wollte gerade sagen, und auch eine Nachbereitung vielleicht.
Ja.
Neben Angehörigen und Delir, was ist so das nächste Thema, wo du sagst, da liegt auch ein pflegerischer Schwerpunkt von dir oder auch vielleicht von eurer Station?
Lean Management. Wir wollen Lean Hospital werden. Unsere Station ist seit 2 Jahren geleant. Hätte ich auch gerne meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, man muss sich ja nur mal für ein Thema entscheiden. Ne?
Aber jetzt musst du erstmal, also ich weiß, was es ist. Grüße gehen raus an Oliver, weil der hat mir Lean auf der Judomatte beigebracht, weil er es beim TÜV nämlich eingeführt und gelernt hat.
Genau.
Jetzt musst du aber jedem anderen, der weder Oliver noch die Judomatte noch den TÜV und Lean kennt, sagen, was ist Lean?
Also Lean ist ein Verschlankungsprozess, kommt ja aus der Automobilindustrie, da geht es einfach um Prozesse zu verschlanken. Wir haben das bei uns auf der Intensivstation vor allem eingeführt, um einen, ich sag mal, relativ straffen Zeitplan zu planen, wann, wie, wo, welche Visite ist, um auch Ressourcen zu planen. Weil ganz oft, ist, wenn man mal wirklich die Zeit nimmt, wie oft rennen die Pflege unnötig von A nach B. Dann ist hier Visite, dann kommt da der Chirurg, dann kommt der Unfallchirurg. Also Lean heißt ja vor allem Verschlankung, einfach um Ressourcen zu planen, um die Zeit, die wir haben, richtig gut zu nutzen, um wieder mehr Zeit für die Patienten zu haben.
Und ich habe es bei mir damals auf der Station, wo ich in Siegburg war, das ist schon lange her, habe ich noch ein paar andere Sachen eingeführt, die auch aus diesem Konzept kommen, bei der Lagerhaltung zum Beispiel.
Ja.
Ist vielleicht eine Idee für euch. Ich habe einmal alles zusammenstellen lassen, was die Leute so brauchen und habe dann gesagt, und jetzt räumen wir die Sachen nach Prozessen zusammen. Das haben viele schon als Idee gehabt. Ne?
Ja.
Also alles, was du für die Thorax-Drainage brauchst, dahin. Dann hast du aber auf einmal, alles für die Thorax-Drainage heißt auch, du brauchst Nahtmaterial. Und alles für ZVK braucht Nahtmaterial. Und auf einmal hast du wieder so eine Dreifachlagerhaltung.
Genau. Ja.
Ich bin dann tatsächlich hingegangen und habe mir das angeguckt und dann haben wir es aufgeteilt in Farbkodierung, haben gesagt, alles in einen Schrank, was mit Blut zu tun hat, kommt in den roten Schrank, alles was mit einer Körperflüssigkeit zu tun hat, in den gelben Schrank, alles mit Atmung in den blauen Schrank. Und siehe da, wir haben auf einmal die Lagerhaltung optimiert, wir haben weniger Verfallsprobleme gehabt und das wäre das nächste gewesen, das habe ich mich aber nicht getraut, das habe ich auch in Industriebetrieben gesehen, man kann Laufwege berechnen
verkürzen,
indem man so ein bisschen erst das Tracking von den Mitarbeitern macht. Ich weiß, wer die schreit, oh Gott. Aber es geht ja nachher darum, dass du halt nicht unnötige Kilometer machst. Du darfst ja so viel laufen, wie du willst.
Das haben wir auch getrackt.
Und? Geht das?
Ja.
Echt?
Also was heißt getrackt? Wir haben Strichlisten geführt, also ganz analog. Ne? Jetzt nicht irgendwie mit Tracker am Fuß, sondern Strichlisten geführt. Wie oft rennt eine Pflegekraft aus dem Zimmer raus oder wie oft wird die Visite gestört? Und an diesen Prozessen haben wir unseren Zeitplan.
Den Zeitplan, aber würdest du doch sagen, der nächste Schritt könnte auch zum Beispiel Prozessoptimierung bei Lagerhaltung,
haben
Assistenz,
wir auch schon.
Habt ihr auch schon?
Ja, noch nicht so ganz so schön, wie du es gerade vorgestellt, aber wir haben wirklich einen Trakt nur mit Beatmungsmaterial, einen Trakt nur mit Ernährungsmaterial, Magensonden, Ernährung, Zubehör, alles was dazugehört. Aber noch nicht ganz so schön, wie du es gesagt hast.
Das wäre eine Idee.
Ja,
das wäre eine Idee. Und ich habe bei seltenen Sachen ein Foto draufgeklebt und habe dann gezeigt, was in dem Schrank drin ist. Also IABP, früher häufig, dann super selten. War einfach ein Foto IABP drauf, weil jeder kannte das Gerät, aber wusste auch nicht mehr, wie es heißt und wo es steht.
Wir haben es beschriftet, ganz normal beschriftet, ohne Foto. Aber mit Suchfunktion im PC. Wenn wir neue Mitarbeiter haben, wir haben einen PC mit einer tollen Suchfunktion oder einer Excel-Tabelle, gebe ich ein, keine Ahnung, feuchtes Beatmungsschlauch, oder ZVK und dann wissen die, Schrank der in der Reihe.
Das finde ich cool. Mhm. Was kannst du den Leuten
groß
auch auswendig
spielen? Groß über meine
spielen? Kollegen. Ja? Ja, es geht ja nur zusammen. Das hat ja, ja, ja nichts zu tun, dass du es
genau
alleine gemacht hast.
Nee, um Gottes Willen.
Wird das denn auch gut angenommen oder fängt jetzt wieder jeder an mit seiner kleinen Hamsterhaltung in seinem Zimmer?
Das ist schon auch noch, immer noch ein Thema bei uns. Hatten wir erst letztens bei der Stationsbesprechung, ne? Gerade ISO-Zimmer. Mhm. Oh ja, da sind wir schon auch dran zu arbeiten. Da sind wir auch nicht perfekt, aber wir sind dran.
Es geht ja auch nicht um perfekt. Es geht ja darum, open-minded dran zu gehen, die Dinge mal so ein bisschen anders ja zu betrachten. So wie heute hier am See, am schönen Konstanz. Ich habe dir gesagt, wir machen nur eine ganz kurze Folge.
Genau.
Hast du noch was auf dem Herzen, was du schon immer den Hörenden vom EKG-Podcast mitteilen wolltest?
So spontan.
Hörst du
ja
uns
natürlich
überhaupt regelmäßig?
Noch nicht so ganz regelmäßig, aber es liegt wahrscheinlich an meinem eigenes Zeitmanagement, weil ich gerade in der Bachelorphase bin, am Schreiben.
Du kannst beim Schreiben zuhören. Du musst es nur abonnieren.
Was ich ja schon mal sagen wollte, ist natürlich ganz klar, kommt nächstes Jahr zum COSI.
Wann ist der?
Das Datum steht noch nicht ganz fix fest, aber es wird wieder im April sein.
Und wir haben hier eine super Verkehrsanbindung. Wir dürfen nicht sagen, dass wir in der Nähe der Fußgängerzone sind. Wir sind natürlich auch nicht in der Nähe der Schweiz. Genau. Wir haben keine touristischen Aktivitäten.
Nein.
Der Bodensee ist sehr weit weg. Wir
ja
haben auch keinen Zugang zum Wasser. Mm-mm. Also alles das, was für die Industrie verboten ist, haben wir nicht erwähnt, wenn ihr versteht.
Richtig.
So. Ich finde es super hier. Ich komme auch gern nochmal wieder. Weiß
schön
ich nicht, ob es dann nächstes Jahr reinpasst und ob ich mich überhaupt morgen gut genug benehme.
Warten wir einfach morgen ab,
ich
oder?
Ich morgen ab. Liebe Katharina, ganz herzlichen Dank für
sehr
das
gerne
schnelle, konstruktive Kurzgespräch. Ich werde hoffentlich noch ein, zwei Stimmen hier einfangen. Vielleicht auch von deinem Chef, wobei das schwierig ist. Der ist total eingebunden.
Ja.
Mal schauen, ob ich noch jemand anders kriege. Ich habe viele pflegerische Kollegen gesehen. Ich bin sehr, sehr neugierig und gespannt. Und vor allen Dingen, bewahr dir dein sonniges Gemüt. Viel
Dankeschön
Glück für die Masterarbeit.
Bachelor.
Entschuldigung, das war ein Master gesagt.
Ich habe gesagt, es ist noch kein Master.
Es ist noch kein Master, siehst du?
Du hörst du zu.
Wir müssen bis zum Ende zuhören. Aber es ist doch gut, dass wir es aufgeklärt haben. Bachelor ist trotzdem kein niedriges Niveau.
Genau, finde ich auch.
Das ist super. Und von daher bleibt uns gewogen. Habt einen schönen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr diese schnelle Folge genossen habt. Bis dann.
Sonnige Grüße aus Konstanz.
Tschüss.
Tschüss.
So. Also, wir sitzen hier bei wunderschönen Sonnenschein in Konstanz, mhm, in der Nähe eines Gewässers auf dem COSI und ich bin total begeistert, dass wir es jetzt schaffen, miteinander zu sprechen.
Ich auch, vielen Dank.
Ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dich hier zu haben. Jetzt wissen die Hörerinnen vielleicht nicht sofort, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst und deswegen würde ich sagen, stell dich doch einfach mal selber den Hörenden des EKG-Podcastes vor.
Mhm, sehr gerne. Wie ausführlich?
So wie du es möchtest.
So wie ich es möchte, okay. Mein Name ist Marina Offelmann. Ich bin Intensivfachpflege seit 2013, also die Fachpflege seit 2013. 2006 habe ich meine Ausbildung damals beendet, bin dann sofort in die häusliche Intensivpflege gewechselt. Da war der Stellenmarkt ja damals so ein bisschen anders, 2006.
Mhm.
Und habe dann meine Leidenschaft für die Intensivpflege eben auch entdeckt und bin dann 2007 nach München, um eben überhaupt auf Intensiv arbeiten zu können. Und wollte eigentlich nur ein Jahr da bleiben und jetzt bin ich immer noch da. Nicht nur, weil die Intensivpflege mich gecatcht hat, sondern auch die Stadt. Aber genau, lange Rede, kurzer Sinn. Bin seit 2015 zentrale Praxisanleitung für Intensivpflege, habe dann Pädagogik erst studiert, habe dann die Zeit am Patienten selber sehr vermisst und habe dann APN-Studium hinterher gemacht, dass ich eben wieder am Patienten arbeiten kann. Habe dann auch 2,5 Jahre als APN auf unserer kardiologischen Intensiv gearbeitet. Und bin jetzt Weiterbildungsleitung für Intensiv- und Anästhesiepflege, weil ich da noch einen weiteren Wirkungsspektrum sozusagen habe, um mehr von meinem Pflegeverständnis zu überzeugen.
Das ist wundervoll. Jetzt hast du gesagt, du hast ja studiert, um mhm wieder ans Bett zu kommen.
Am Patienten.
Oder am
mhm
Patienten.
Weil ans Bett kann ich mich auch so stellen.
Das ist richtig. Und deswegen steht ja auch bei mir immer, Pflege findet nicht nur am Bett, aber immer für und mit Menschen statt.
Mhm.
Was ist genau dieser Link Pflegewissenschaft und Patientenversorgung und warum ist es so wichtig, dass wir da nicht aus der Praxis rausgehen?
Mhm. Also ich bin davon überzeugt, dass wir sehr viel schon aus dem Bauchgefühl durch unsere Beobachtungsgabe, unsere Krankenbeobachtung viel intuitiv machen und das sollte publiziert werden, was wir intuitiv machen, um zu schauen, hat es denn auch Wirkung auf alle Patienten oder ist es wirklich vereinzelt und dass wir diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir da generieren, publizieren und dann gemeinsam von dem Wissen anderer eben auch lernen. Mhm. Weil ich meine, selbstgeneriertes Wissen ist super, aber vom Wissen anderer lernen, nur so kommen wir wirklich weiter.
Und wir sind da jetzt auf einem ich sag mal, neuen Level unterwegs. Ich bin tatsächlich seit 98 schon fertig mit der Ausbildung. Ich traue es mich jetzt fast nicht zu sagen. Wir haben natürlich damals auch schon Stationsstandards gehabt, aber irgendwie hat jeder seinen eigenen Stationsstandard geschrieben. Dann hat man vielleicht noch ins Buch geguckt. In der Regel hat man ins Handbuch der Station geguckt, was von denen verfasst wurde, die vorher da waren, ohne dass man wusste, wie kommen sie da drauf. Mhm. Mittlerweile publizieren wir auch Handlungsalgorithmen in Peer-Review-Zeitschriften. Ja. Und beeinflussen maßgeblich die Praxis. Und ja, das ist natürlich eine super Entwicklung. Trotzdem sagen ja viele in der Praxis, irgendwie ist mir das zu theoretisch und müssen jetzt alle studieren und ihr nehmt mir doch jetzt irgendwie meinen Patienten weg. Was würdest du da aus dem Bauch sagen? Ich sehe dich schon lachen.
Ja, aus dem Bauch sage ich, es gibt genug Patienten, da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Hier nimmt keiner irgendwas weg, sondern wir optimieren gemeinsam. Und genau das, wir haben ja von den Älteren gelernt und das bringen wir jetzt in den Algorithmus schriftlich nieder. Wir haben weniger Einarbeitungszeiten, wir haben in der Generalistik weniger Vorbereitung auf die Intensiv jetzt speziell und wir brauchen eine längere Einarbeitung und durch diese Handlungsalgorithmen wird uns der Alltag deutlich erleichtert, dass wir eben am Patienten mehr wirken können.
Und du hast es ja gerade gesagt, im Grunde war ja die Idee früher, sage ich jetzt mal, genau die gleiche, also aus, ich sage jetzt mal, Eminenzwissen heraus das Bestmögliche zu machen, aus einer Beobachtung heraus, aus Erfahrung heraus, ist ja auch ganz, ganz wichtig.
Absolut.
Und jetzt tragen wir halt durch Wissenschaft viele Erfahrungswerte mit Daten zusammen und es ist ja auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ich hoffe, du siehst es genauso, wir gucken ja nicht nur in die Zahlen, sondern bringen das ja auch mit unserer Praxis, dem Wissen und der Erfahrung zusammen.
Genau.
Und man kann ja nicht einfach eine Studie aus welchem Land auch immer übernehmen und sagen, so, das machen wir jetzt so in Deutschland, wenn wir wissen, das haben wir in Deutschland so gar nicht, dann müssen wir es halt auch übersetzen und anpassen. Was sind denn so auf der Intensivstation deine Lieblingsthemen gewesen? Weil kardiologische Intensivstation, das klingt doch jetzt erstmal so schrecklich langweilig.
Findest du?
Ich nicht. Ich bin da auch groß geworden, wie viele wissen, aber ich versuche es ja einfach mal provokant darzustellen.
Ja.
Wir hatten gerade noch in der Pause welche, die haben gesagt, internistische Patienten gehen mir weg. Dann
ja,
wir beide.
Ich mag sie besonders gerne, ja.
Ja, ich auch. Also ich mag irgendwie alle Arten von Patienten. Es gibt so ein paar, die man lieber hat, ganz klar. Aber was war so dein Steckenpferd in der Versorgung oder ist in der Versorgung?
Mein Steckenpferd an sich ist die Integration von Angehörigen, weil ich gerade auch bei den internistischen, aber bei den chirurgischen eigentlich ebenso, es macht keinen großen Unterschied, den Menschen erkenne hinter dem Patienten und dadurch gefordert werde, eine individuelle Pflege umzusetzen, auf die Autonomie des Patienten angepasst.
Mhm.
Und das finde ich hervorragend. Wir können die Angehörigen anleiten. Wir wissen, die Deutschlands größter Pflegedienst sind nun mal pflegende Angehörige. Und wir sehen, dass die pflegenden Angehörigen wenig geschult sind. Es gibt super viele tolle Projekte dazu, dass Angehörige quasi qualifiziert werden. Aber warum fangen wir denn nicht schon in der Akutversorgung an? Wenn wir wissen, wir haben eine Postreanimationsbehandlung und das Outcome der NSE ist erhöht, und das Outcome ist wahrscheinlich so, dass der Patient pflegebedürftig bleibt. Warum zeigen wir nicht schon auf Intensiv, wie Pflege geht? Ja, und dadurch können die Angehörigen sich schon mal herantasten an das Pflegen an sich und merken vielleicht, das ist überhaupt nichts für mich, können frühzeitig Pflegeheim oder sonstiges quasi anmelden, weil wenn erstmal der Patient zu Hause ist, ihn dann in ein Pflegeheim zu bekommen, ist halt ein viel größerer Schritt. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir die Angehörigen frühzeitig mit einbinden, alleine zu Delirmanagement. Wenn Patienten im Delir sind, rufen wir die Angehörigen an, wann sind sie da, weil in der Zeit, wo der Angehörige da ist, versorgen wir die anderen Patienten. Das ist eine absolute Ressource und deswegen ist das mein Steckenpferd. Und
ich finde das auch super, dass du das sagst. Und man kann ja auch sagen, die müssen ja nicht nur die Pflege dann vielleicht übernehmen. Sie merken auch, wie sie mit Kleinigkeiten selber wirksam werden.
Ja.
Es gibt eine neue Hoffnung, es gibt auch wieder eine Bindung zurück.
Ja.
Da ist ja auch wirklich ein Cut und Break in solchen kritischen Situationen. Die haben ja häufig Angst, was falsch zu machen oder nicht anzufassen oder was rauszuziehen oder weh zu tun.
Ja.
Und das ist eine hohe Pflegekompetenz, dass für diesen Menschen, der da dann doch im Bett liegt, wenn er nicht gerade in Mobilisations- oder in der Vertikalisierung ist, dann auch diese Menschlichkeit zurückzubringen.
Ja.
Jetzt kennen wir beide Peter. Ich glaube, wir schätzen ihn beide über die Maßen. Er ist ein sehr, sehr guter Wissenschaftler. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. Er steht für Frühmobilisation.
Mhm.
Ich hatte mal so diesen Vorstoß gemacht, auch Angehörige in die Mobilisation zu integrieren. Da ist er ja nicht so für, weil er dann auch rechtliche Bedenken hat.
Mhm.
Wie siehst du das? Also ich meine, wir haben da noch keine Guidelines. Ich persönlich würde immer sagen, ich gucke mal, wen ich vor mir habe und ich gucke mal, wie weit kann ich mit dem gehen und es wird niemals meine Arbeit ersetzen, aber es ist eine zusätzliche Hand, eine zusätzliche Unterstützung und manchmal ist es gerade bei Ängstlichen im hypodynamen Delir auch hilfreich, die vertraute Person da zu haben.
Absolut. Also wir mobilisieren mit Angehörigen. Sie mobilisieren nicht alleine,
nein,
selbstverständlich. Das wäre auch auf Intensiv ein bisschen too much, zumindest würde ich es aus meiner jetzigen Perspektive so sagen. Und die Angehörigen unterstützen dabei. Bei der allerersten Mobilisation habe ich sie auch eher ungern dabei, weil wir eben die hämodynamische Reagibilität und so weiter abwarten,
ja, klar,
müssen.
Natürlich.
Und dann werden Angehörige eben auch zügig gern nervös, wenn dann natürlich der Monitor alarmiert. Auch da kann man eigentlich mit viel Kommunikation vorher arbeiten. Aber ab der zweiten Mobilisation lassen wir Angehörigen immer dabei sein. Also wenn sie möchten. Ja, das
ja,
ist
ja
immer
keiner
Voraussetzung.
Wird gezwungen.
Ich wollte gerade sagen, keiner wird gezwungen. Und ich hatte eine Situation, da haben wir einen jungen Patienten mobilisiert an die Bettkante mit Tubus. Und die Verlobte war da und sie wollte unbedingt dabei sein.
Mhm.
Wir haben ihn quasi bewegt, dass er eben an der Bettkante sitzt und natürlich hat er gehustet. Und dann ist sie immer rausgesprungen aus dem Zimmer. Ich kann das nicht sehen. Und dann ist sie zurück. Aber ich muss. Das ist mein Mann. Ich muss. Dann hat er wieder gehustet. Dann ist sie wieder rausgesprungen, wo ich gesagt habe, wir können es auch so machen. Sie kommen erst, wenn er sich beruhigt hat. Kommen Sie wieder rein. Ja. Also da muss man natürlich drauf gefasst sein, dass sowas auch passieren kann. Aber das wurde eher mit Schmunzeln von beiden Seiten wahrgenommen.
Ich wollte sagen, also erinnern wir uns nochmal an die erste Zeit auf Intensivstation. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe zwar vorher in der Anästhesie gearbeitet, ist ungewöhnlich. Ich habe Leute mit Tubus schon gesehen. Die waren in der Regel aber nicht wach auf der Intensivstation. Das erste Mal, wenn einer dich anguckt mit einem Tubus und versucht zu kommunizieren, also um mal deutlich zu sagen, ich hatte Schiss.
Wie kann das sein? Er zieht sich nachher den Tubus selber raus.
Das habe ich auch manchmal.
Diese Hand Richtung Tubus, nein, er will nur die Nase kratzen, lasst ihn.
Aber wie lange ich gebraucht habe, das zu verstehen, mhm, und auch heute noch in meinen Vorträgen, ich sage es ja, ne, wir sind weniger nervös, wenn die Trachealkanüle drin ist, weil ja, sie wirklich nur ins Gesicht gehen und es ist ja nicht nur das Kratzen,
genau,
es ist ja auch das Biofeedback, ich bin noch da.
Ja.
Da aber nochmal, um auf die Angehörigen zurückzukommen, die haben keine Ausbildung, die haben keine Pathophysiologie,
ja,
und sind jetzt sofort in der Extremsituation Intensivstation. Viele würden doch sagen, oh, da müssen wir die vorschützen, lass die vor der Tür.
Ja, aber schützt Nichtwissen, ist die Frage. Also das muss man abwägen. Also ich bin der Meinung, ich kläre meine Angehörigen, also nicht meine, sondern die Angehörigen der Patienten auf, was passieren kann, welche Alarme wahrscheinlich kommen werden. Mhm. Wir kennen es ja, da sind wir die Experten. Und fragt dann, möchten Sie dabei sein? Sie können sich auch hinsetzen, wenn es Ihnen zu viel wird, gehen Sie einfach raus. Ohne Wertung, das entscheiden Sie einfach selber. Und ich bin der Meinung, dass wir Sie immer mitnehmen können. Also auch bei der Arbeitsplatzkontrolle zum,
genau,
Beispiel. Das war für mich am Anfang, war für mich bei der Arbeitsplatzkontrolle, wollte ich Sie auch nicht dabei haben. Wobei ich immer recht offen war, aber Arbeitsplatzkontrolle habe ich gesagt, hey, das ist mein Start. Ich will erstmal reinkommen und so, mhm, ja, meine Patienten kennenlernen. Und dann hatte ich eine Freundin, wo der Cousin auf Intensiv war. Und sie sagte zu mir, du Marina, die Kerstin ist die Beste bei euch. Und ich dachte, Kerstin, ja klar, Kerstin ist super, keine Frage, aber warum ist Kerstin die Beste?
Und nicht Marina.
Und nicht Marina, genau. Nein, nein, nein. Es gibt viele Beste.
Ja, ja.
Nee, und sie sagte, ja, die Kerstin, wenn die zum Dienst kommt, die hört die Lunge ab, die schaut sich die Medikamente an, die schaut in die Pupillen, die weiß wirklich, wie es meinem Cousin geht.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, ja natürlich, warum lasse ich denn die Angehörigen nicht bei der Kontrolle, wo ich alles überprüfe, rein? Und seitdem habe ich es ausprobiert und das war für mich wirklich eine komplett neue Erfahrung und seitdem lade ich sie sogar ein, zur Arbeitsplatzkontrolle zu kommen, weil sie ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu einem aufbauen. Und wenn sie da mal warten müssen, dann warten sie auch gerne, weil sie wissen, sie dürfen eigentlich immer rein.
Genau, einmal das und es gibt viel weniger Fragen,
mhm,
in der Regel, weil ich kann ja auch während wir die ersten Antrittskontrollen machen, die Mobilisation, die Begleitung über mehrere Tage immer auch stückweise erklären. Ich habe eine Wiederholung drin.
Genau.
Und was Angehörige auch in der Regel verstehen, ist, wenn ich, also zumindest ging es mir so, ich habe vorhin schon spaßeshalber gesagt, ich bin ein Mann, ich kann da nur eine Sache mich konzentrieren, dass wenn ich sage, ich mache jetzt hier so meine Antrittskontrolle, ich konzentriere mich da kurz drauf, ich bin gleich danach bei, mhm, Ihnen. Dass da auch ein anderes Verständnis, mhm, für ist und dass man da auch bei in Ruhe gelassen wird. Weil,
ja,
natürlich musst du das ein oder andere Mal auch nochmal vielleicht was rechnen, nochmal schauen,
ja,
wie ist eine Leitung unklar, das Schlauchsystem hängt nicht so, wie es soll. Und wenn er dann auch anfängt, der Patient im Bett zu husten, weil du auch irgendwo gegengekommen bist oder er hustet, weil er einfach zu husten hat, was auch immer, dann sehen die einfach, du bist parat und kannst die Sachen einschätzen.
Genau.
Ich bin da völlig bei dir. Nichtwissen schützt nicht. Also,
genau,
Unwissenheit schützt nicht vor Strafe und schon,
ja,
gar nicht vor schlechten Gedanken.
Ja.
Das sehen wir ja genauso. Wir arbeiten ja auch in den Arbeitsgruppen an den Themen immer mal wieder bilateral zusammen.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, du bist jetzt wieder in der Bildung zurück. Du hast, mhm, vorher Pädagogik gemacht, zurück auf Station, jetzt wieder in die Bildung zurück.
Mhm.
Ist das jetzt so ein Hin und Her? Wo ist der nächste Schritt für dich oder wo ist überhaupt die Brücke für dich?
Die Brücke für mich, also ich wollte oder möchte am Patienten wirken und ich habe gemerkt, dass wir erstmal den Menschen beibringen müssen, wie sie mit diesen Studien umgehen können. Ja, und dass nicht alle, die studiert haben, sondern eben auf Fachweiterbildungsebene, denn das ist auf Intensiv, sind die der erste Schritt, wie man sich eben weiterbildet und die müssen oder sollten lernen, diese Studien in gewisser Weise zu interpretieren zu können, nicht auf höchstem Niveau, aber zumindest verstehen, was man damit macht, mit so einem Algorithmus, den wir dann rausbringen und so weiter, den überhaupt zu finden und dann eben in der Praxis umsetzen. Und da habe ich jetzt für mich gemerkt, dass im Rahmen quasi der Weiterbildung ich mit meiner Kollegin zusammen eben die werdenden Fachpflegenden darauf vorbereite, das neue Wissen zu nutzen. Und dadurch habe ich am Patienten einen viel größeren Wirkungsspektrum. Ja, und deswegen bin ich zurück, weil ich gemerkt habe, auf meiner einen Intensiv, da kann ich zwar was bewirken, aber es bewirkt nicht genug.
Ja? Naja, und vielleicht gibt es auch nochmal einen Weg zurück. Ich meine, mir geht es ja ähnlich.
Es wird einen Weg zurückgeben, aber.
Ich komme aus der Praxis, ich bin in die Wissenschaft, ich bin dann zurück ins Feld, allerdings nicht auf Station, sondern ich bin ja, wie viele wissen, mit meinem Rucksack hier so durch die Lande unterwegs, auch um viele Leute anzustecken und zusammenzubringen, um diese Wirkung zu erzielen. Da bin ich völlig bei dir. Und irgendwann wird es auch da das Nächste geben. Jetzt sagen wir immer, der Algorithmus. An welchem hast du denn jetzt zuletzt gearbeitet?
Zuletzt indirekt, oder was jetzt indirekt, am Durst-Algorithmus. Mhm. Genau, die Idee ist ja damals entstanden von der Franziska, genau, und deren Lars Krüger. Mhm. Als wir auf dem DGAI-Kongress darüber gesprochen haben, über Durst und Dysphagie und so weiter. Und dann kam die Idee dieses Algorithmuses zustande. Und da durfte ich jetzt immer wieder im Peer Review sozusagen mitwirken. Genau. Und natürlich ICO Kids, da war ich aktiver. Genau, das ist natürlich.
Das ist großartig.
Gibt es auch einen Algorithmus, aber das ist mein größeres Projekt, wo ich aktiv war.
Genau. Da gibt es ja viele Algorithmen und Arbeitsgruppen. Und wir hatten ja Maria auch schon im Podcast, die darüber berichtet hat. Das wird immer weiterentwickelt. Es gibt das Curriculinchen und dann kommt noch von der Psychologie was oder von Medizinern, von der Grinko. Also, das ist Living Project, würde ich sagen. Ja. Die Algorithmen, ist schön, dass du das auch so sagst. Wir haben jetzt Durst, wir packen es in die Shownotes, wenn es denn dann schon raus ist. Ich weiß, dass wir einen erst gerade im Einreichungsprozess haben. Genau. Das reichen wir aber nach. Es sind also keine hochtrabenden Sachen und trotzdem wichtig für die Praxis. Wir hatten die Augenpflege, die Mundpflege, wir haben die Nasenpflege. Das sind wirklich wissenschaftlich aufbereitete Sachen und es wundern sich manchmal auch die Damen und Herren der Medizin. Magensonde wird auch nochmal so ein Thema werden. Ich hatte letztens einen und Denise hat vorhin darüber berichtet, dass sie gefragt wurde, was kann man denn zur Magensonde überhaupt 30 Minuten erzählen? Und was, 30 Minuten, also kann eine ganze Doktorarbeit darüber schreiben. Und ich glaube, es sind so diese Kleinigkeiten manchmal. Ja. Ich habe auch eine Fragestellung gehabt. Wäre mal interessant, wie du das beantwortest. Mich hat vor ein paar Tagen ein Kollege gefragt, wie stellt man eigentlich wirklich den Herz-Kreislauf-Stillstand in der Akutphase sicher, dass das ein Herz-Kreislauf-Stillstand ist?
Am Monitor?
Ja, aber ohne, sagen wir mal, ohne Monitor. So.
Ohne Monitor? Ja. Naja, also letztendlich durch Bewusstseins- und Atmungsprüfung, aber wir haben da keinen Flow. Also wir wissen nicht hundertprozentig natürlich, ob wir einen Kreislaufstillstand haben. Wir wissen nur, dass eine zerebrale Minderperfusion da ist und dadurch der Patient oder der Mensch nicht mehr ansprechbar ist, nicht auf Schmerzreize reagiert.
Aber ist dir schon mal aufgefallen?
Und nicht mehr atmet.
Genau, aber ist dir schon mal aufgefallen, meine Tochter hat mich das gefragt, weil sie ist gar nicht in dem Bereich unterwegs, warum ich manchmal stehen bleibe und gucke, wenn ich durch den Bahnhof gehe und da Menschen liegen? Manchmal einfach weitergehe und manchmal kurz gucke und sage, das passt. Das ist ja auf zum Glück 15 Meter Entfernung wegen dem olfaktorischen Gesamterlebnis.
Ja, irgendwann sagt man, ich will nicht genau hingucken.
Und dann,
und dann doch, ich muss.
Ja, und jetzt vielleicht, ich fasse ihn an. Ist das das, was man unter Erfahrung versteht und Intuition? Oder sind Pflegende in der Lage, Werte, Situationen vielleicht Gesamtheiten zu erfassen, die im Endeffekt vielleicht auch eine KI erfassen könnte, wenn genug Daten da wären? Also ist es tatsächlich nur subjektiv oder ist es durch die Jahre auch ein Abscannen von, in dem Sinne dann auch ein Algorithmus im Erkennen von Problemen?
Vielleicht ist ein Algorithmus mit KI, weiß ich nicht, ob man das da so darstellen kann. Was ich halt faszinierend finde, ist eben dieses Gut-Feeling. Da gibt es ja auch ein paar Publikationen, nicht viele zu.
Kennst du welche? Also konkret,
ja, ich habe da mal eine Hausarbeit, eine kleine drüber geschrieben. Und da wurden eben dieses Bauchgefühl, wenn man auf Station kommt und weiß, der Dienst wird nicht gut.
Und es hat keiner das R-Wort gesagt.
Genau. Ja, und man weiß schon, wenn man an die Tür geht, gerade im Nachtdienst, man weiß, man macht morgens seine letzte Runde und man geht an die Tür, man macht die Tür auf, man hat den Patienten nicht mal gesehen und weiß, ich muss das Reha- oder Notfalltelefon anrufen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das eine KI jemals kreieren kann. Ich glaube nicht, aber ich kenne mich auch nicht gut aus. Ja? In dem Bereich bin ich dann nicht so versiert, dass ich da sowas entwickeln könnte, aber ich bin davon aus meiner Perspektive überzeugt, dass es nicht geht.
Also das Gut-Feeling in der Akutsituation nicht. Ich meine, dass Jens-Christian Schewe und Kollegen bei Sepsis- und MET-Teams drüber geforscht haben und rausgefunden haben, dass bei denen, wo das MET-Team geholt wurde, man sehr frühzeitig in den Daten Veränderungen gesehen hat, die eine Tendenz waren. Also Dippen in der Sättigung, im Blutdruck, zeitgleich zum Beispiel, mit verschiedenen anderen Faktoren. Ja. Ich müsste das auch nochmal raussuchen, wo man im normalen Alltag tatsächlich in dem Moment nicht drauf reagiert, weil wenn du jedes Mal das Reha-Telefon holst, wenn einer mit der Sättigung runtergeht, dann brauchst du keinen mehr anfassen.
Ja.
Im Endeffekt aber eine Konsequenz da war und die wiederum natürlich auch. Und deswegen haben die dann auch bei sich eingeführt, du hast das Recht und die Pflicht, das Notfallteam zu rufen, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast.
Ja, genau richtig. Und das finde ich auch gut. Und ich finde, deshalb sollte das Wording von Reha-Team, wie es in vielen Kliniken noch zumindest im Alltag genannt wird, auf Notfallteam geändert werden, dass man eben frühzeitiger anruft. Es muss nicht erst reanimiert werden.
Richtig. Ja? Oder CCOT, um mal bei Tobias Meindl zu landen, den wir auch schon im Podcast hatten mit einem anderen Thema, aber pflegergeleitete Interventionsteams, die erstmal auch nur gucken kommen.
Absolut, absolut. Wir können es jetzt bei uns im Haus so halb machen. Meistens läuft das noch über die Stationsärzte, dass Jungärzte dann auf die Intensive oder so anrufen und sagen, du, ich weiß nicht, kannst du mal kommen und gucken?
Und wer kommt dann gucken? Du?
Nee, noch nicht. das sind wir gerade am Überlegen, ob man so einen konsularischen APN-Dienst macht. Was wir zum Beispiel machen können, unsere Psychiatriepflege holen wir ab und zu. Unsere APN-Psychiatrie holen wir auf Intensiv, wenn wir uns nicht sicher sind.
Ah, das ist auch eine coole Sache, also die auf Intensiv zu holen. Und ihr denkt aber wirklich drüber nach, APNs für die, ich sag mal, Beratung außerhalb der Intensivstation einzusetzen, zum Gucken, zum Verifizieren. Das ist dann nicht arztgeleitet.
Genau.
Und was versprichst du dir davon, dass es in der APN-Hand ist und nicht in der Arzthand? Ich meine, wir sind beide, die total für Interprofessionalität stehen. Es gibt nicht mein und dein Förmchen. Ja. Und trotzdem gibt es ja so die Situation, wo wir sehr für unseren Beruf und die Profession brennen und stehen. Also was versprichst du dir, ist da der Vorteil?
Der Vorteil ist, dass es nahbarer ist. Also erstens kann Pflege kein medizinisches Konsil anordnen.
Richtig.
Ja, das ist Punkt eins. Und wir sind noch mehr Pflegende auf Station als Mediziner. Das heißt, wir sind auch öfter am Patienten. Wir kriegen den Patienten mit und kriegen dadurch vielleicht schneller eine potenzielle Minderversorgung mit und könnten hier jetzt unser pflegerisches Konsil holen, wo wir die jeweiligen Experten holen. Nehmen wir auch Wundversorgung, haben wir schon ewig, gibt es ja auch in vielen Häusern, wo wir die Wundversorgung konsilarisch herholen, weil wir da den Experten haben, der super viele Wunden sieht, der kommt und gibt uns eben die besten Anordnungen, wie wir diese Wunde zu bedienen haben. Und das hat ja auch sehr gute Erfolge. Ja, sieht man jetzt, er arbeitet auch bei einem Expertenstandard mit und so weiter. Also das ist absolut sinnvoll. Unsere APN, sondern unsere Atemtherapeutin, pflegerisch Grundausbildung sozusagen gehabt, AT dann gemacht, die kann quasi auch gerufen werden von den Normalstationen.
Das ist super. Macht ihr das auch auf den Intensivstationen? Wir haben ja immer die Situation, dass auch mit Fachweiterbildung du irgendwie immer noch der Generalist bist. Du machst bei deinen 1 bis 2 Patienten alles, obwohl die Spezialistin XY im Dienst für was anderes ist. Man fragt dann schon mal, aber könnte man nicht ähnlich wie in der Medizin auch hier APNs, Experten für Spezialsituationen, Atmung, Beatmung nicht generell dann hinzuziehen?
Machen wir bei uns ja. Also Atmung machen wir und Wundexperte machen wir und Psychiatrie machen wir.
Das sind nur 3 Bausteine. Ja, das ist super. Ernährung?
Da noch nicht, aber da wird, soweit ich weiß, in einer anderen Klinik, mit der wir jetzt zusammengeschlossen werden oder wurden, das ist mit einem DRM, die haben zum Beispiel eine Expertin auf der chirurgischen.
Der was?
Der im Deutsches Herzzentrum München, ist ja jetzt mit uns im TUM-Klinikum quasi verbunden. Und die haben auf der chirurgischen, herzchirurgischen Intensivstation eine, die sich eigentlich ausschließlich mit Ernährung befasst. Und das Ernährungsmanagement, die erfasst auch Daten und so weiter, hat sich seitdem das in Pflegehand war, deutlich verbessert. Extrem, also die Daten sind hervorragend.
Cool. Werden die veröffentlicht?
Das hoffe ich.
Ich auch.
Tanja.
Gut, Grüße gehen raus an alle Tanjas und vor allen Dingen die, die sich gerade mit Ernährung befasst. Wir brauchen die Daten.
Genau.
Super. Liebe Marina, wir machen ja nur so kurze Quick-Takes hier, damit wir den Cosi kurz einfangen. Es ist und war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Gibt es eigentlich Situationen, wo du mal nicht am Strahlen bist? Ich kenne dich immer nur mit diesem Leuchten in den Augen, wenn ich dich sehe.
Ja, was soll man sagen? Also ich habe einen Lauftrainer, der sagt, wenn es dir bescheiden geht, lächel, dann Körper weiß es nicht, dass es dir bescheiden geht. Wenn du lächelst, dann denkt er, dir geht's gut und schüttet Endorphine aus. Also von daher.
Dauerlachen, damit man sich dauer wohlfühlt. Genau. Herrlich. Ich kann nur sagen, es war super. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wolltest du jetzt unbedingt allen Hörenden noch mitgeben?
Ja, schaut Publikationen an, die von Pflege gemacht sind. Seid mutig, publiziert selber, publiziert Erfahrungsberichte, die euch motiviert haben, die euch geprägt haben und sendet die einfach ein bei Fachzeitschriften und lasst uns gemeinsam einfach voneinander lernen.
Genau, und wenn ihr nicht wisst, wie es geht, fragt die, die es schon mal gemacht haben, fangt klein an. Jeder von uns steht mit Rat und Tat zur Verfügung, muss auch nicht unbedingt dann direkt mit draufstehen. Wir freuen uns auch in Netzwerken, Divi, Frühreha, jetzt in der Divi. Deutsche Gesellschaft Internistische Intensiv- und Notfallmedizin, welcher Verband auch immer zu euch passt, da sind die Leute, die euch mit an die Hand nehmen.
Genau.
In dem Sinne, einen wunderschönen Resttag, Restabend, Restmorgen, wann und wo auch immer ihr diese Folge genießt. Ich fand's super. Bis bald.
Ich auch. Vielen Dank, lieber Carsten. Hat
Danke,
Spaß
Marina.
Gemacht.
Das stimmt. Tschüss.
Tschüss.
Ja, auch diese wunderschöne Folge hat leider ein Ende. Sagt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Hört auch in die anderen Folgen rein, wo Carsten jetzt mal alleine unterwegs war, mit ein bisschen Außenatmosphäre, vielleicht auch der einen oder anderen Störung, den Tonschwankungen. Ist das etwas, was euch zusagt, live von vor Ort gesendet zu bekommen? Oder sollen wir es wirklich clean mit der Studioqualität machen? Sollen wir die Mischung beibehalten? Ich weiß es nicht. Chris, was ist so dein Gefühl? Ich fand es gar nicht so schlecht, aber es darf auch nicht zu viel werden.
Also dadurch, dass ich die Zahlen kenne, ist es häufig so, dass diese ganzen Live-Geschichten ein bisschen schlechter gehört werden. Ich weiß aber gar nicht warum, weil der Inhalt ja nicht sehr viel schlechter ist. Es kann aber sein, dass man solche Live-Geschichten eben dann auch eher dann sendet, wenn grundsätzlich auch mehr Menschen im Urlaub sind und nicht so Bock auf Podcasts haben. Das eine bedingt vielleicht so ein bisschen das andere. Ich finde tatsächlich, dass ein Mix gut ist. Also warum immer nur irgendwie Studiequalität und irgendwelche dröhnen Gespräche, wenn man doch auch ein anderes Ambiente und eine ganz andere Stimmung dadurch auch mitvermitteln kann, die dann vielleicht auch ja, sehr viel mehr Spaß macht, sich anstecken zu lassen. Finde den Mix eigentlich ganz gut.
Ich auch. Vielleicht ist es aber auch ein Grund, dass man sehr im Erzählen ist, was jetzt gerade passiert, ohne dass die Hörenden dabei sind. Was mich dazu bringt, lass uns doch gucken, ob wir wirklich einen der nächsten größeren Kongresse, vielleicht unsere Jahrestagung der Internisten in Berlin, nächstes Jahr dazu nutzen, ein Sofa aufzubauen und mal zu sagen, die Hörenden des EKG-Podcasts sollen vorbeikommen, Hallo sagen und dann machen wir mit denen die Live-Gespräche. Was hältst du davon?
Das können wir machen. Dann machen wir direkt quasi Kongress im Kongress. EKG-Kongress. Ziehen wir Grenzen? Ziehen wir Grenzen?
Nein, wir werden es grenzenlos machen. Aber an dieser Stelle sagen wir erstmal einen wunderschönen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr diese Folge genießen durftet. Wir freuen uns auf Feedback und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.